Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Promille und Prozente. Wir sind Jonas und Lasse und begrüßen euch ganz herzlich zum Podcast. Bei uns dreht sich alles um das kleine und das große Geld, um Geldanlage, um Aktien, um das Börsengeschehen und natürlich auch die großen und wichtigen Themen hinterher geschossen, also das ganze Wirtschaftsgeschehen im Hintergrund. Denn wir glauben, dass das ganze Thema finanzielle Bildung eben ziemlich wichtig für uns alle ist, aber doch oft dann nicht gemacht wird, weil es irgendwie zu kompliziert erscheint und zu langweilig. Wir versuchen euch das Ganze hier so ein bisschen humorvoll, leicht verständlich und auch wöchentlich auf den Punkt serviert zu kredenzen und und möchten damit erreichen, dass ihr euch dann, wie gesagt, für das ganze Thema Geldanlage und Vermögensaufbau interessiert und hier und da sicherlich auch eine hoffentlich gute Entscheidung trefft, um finanziell gut aufgestellt zu sein. Heute haben wir ein großes Thema, was natürlich jetzt auch aktuell durch die Medien geistert. Wir hatten jetzt in den ganzen letzten Folgen immer wieder auch Gold und Silber kurz in der Diskussion oder was gerade an den Edelmetallmärkten passiert. Jetzt wollen wir einfach mal eine ganze Folge dazu machen, denn wir glauben, dass das vielleicht sicherlich für viele von euch auch interessant und relevant ist und wir wollen einfach mal beleuchten, warum es überhaupt zu einem so großen Preisanstieg aktuell kommt, was da so die Faktoren sind und wie das vielleicht auch tendenziell weitergehen kann und sich weiterentwickelt und gleichzeitig natürlich die Frage beantworten, wie man überhaupt davon vielleicht auch profitieren kann. Also wie kann man denn in Gold und Silber investieren? Da gibt es viele verschiedene Möglichkeiten, Zertifikate, es gibt CFDs, es gibt ETFs natürlich, es gibt die Möglichkeit direkt in die Aktien von Minenbaukonzernen zu investieren, wenn man das denn möchte. Und es gibt natürlich last but not least auch die Möglichkeit, physisches Gold und Silber in Barrenform oder in Form von Münzen zu kaufen. Also auch da werden wir euch die Vor- und Nachteile und die ganzen Möglichkeiten einmal kurz erklären. Ganz zu Beginn machen wir einen Wochenrückblick und haben da viele spannende Themen mit drin, unter anderem auch die neuesten Wolten im US-amerikanischen Handelskonflikt mit China. Da geht es nämlich jetzt um die ganzen Tech-Aktien oder Apps. Donald Trump will TikTok verbieten und Microsoft will diese sehr beliebte App gleich am liebsten kaufen und wir blicken auch noch auf ein paar interessante Nebenwerte, Pinterest zum Beispiel, auf Etsy, auf Shopify, die in den letzten Tagen und in der letzten Woche sehr, sehr starke Zahlen präsentiert haben. Und last but not least geht es auch kurz um Tesla und Nordex. Das sind so ein paar Nachträge zu unseren letzten Folgen. Da gibt es so ein paar Ergänzungen bzw. neue Entwicklungen, die wir euch natürlich auch nicht vorenthalten wollen. Jetzt wünschen wir euch ganz viel Spaß beim Zuhören. Wir sind immer sehr froh, wenn ihr uns Feedback, Fragen und Kritik sendet an fanpost@promilleprozente.de. Auch bei Instagram könnt ihr uns unter promilleprozente einfach direkt finden und uns auch anschreiben und kontaktieren. Darüber freuen wir uns. Und auf unserer Homepage promilleprozente.de habt ihr auch die Möglichkeit, uns finanziell ein bisschen zu unterstützen, entweder einmalig oder auch wiederkehrend. Wenn ihr Letzteres tut, also ein wiederkehrendes Abo zum Beispiel abschließt in verschiedensten Formen, dann habt ihr unter anderem auch die Möglichkeit, Einblick in unsere Watchlist zu bekommen. Also, wir freuen uns drauf und wünschen euch jetzt ganz viel Spaß bei der Folge. Die haben wir remote aufgenommen, also Jonas wird auch gleich dabei sein und wir versprechen auch, die Aufnahmequalität ist diesmal sehr viel besser als bei der Folge zum Handelskonflikt mit China, USA. Das war ja ein bisschen schlecht leider. Diesmal haben wir hier sehr gute Mikrofone benutzt und der Sound müsste auf jeden Fall perfekt sein. Viel Spaß beim Zuhören und los geht's.
Lasse, moin.
Jonas, moin moin. Was geht in Berlin?
Ah, das Wetter ist wunderbar, die Stimmung ist gut, das Wochenende steht vor der Tür. Wir haben Freitag, den 7.8., 11 Uhr am späten Vormittage und Promille und Prozente geht in die 26. Runde.
26 Folgen schon, ganz schön viel, ja. Das kann man sich immer gar nicht vorstellen, ne? Dass wir hier schon so lange dabei sind.
Genau, genau. Aber lass uns gleich mit dem Wochenrückblick beginnen. Du hast
genau.
Ganz
wir oben haben die Zeit des Geldes. Ja, ich habe hier den Wochenrückblick schon wieder so ein bisschen zusammengeschrieben, Jonas. Das ist für dich natürlich auch wieder überraschend. Hier sind viele kleine Raffinessen dabei. Mal gucken, wir steigen ein. In den letzten Tagen ging wieder so ein bisschen USA-China-Konflikt durch die Medien, allen voran der Konflikt um TikTok. Die Jüngeren unter euch werden das sicherlich alles kennen, die Älteren unter euch werden sagen, was ist denn das schon wieder? Es ist also eine neue
Social Media. Die denken sich, heißt das nicht TikTok?
Tiki-Taka? Heißt das nicht Tiki-Taka?
Tiki-Taka.
Nee, also TikTok ist eine der beliebtesten Apps weltweit inzwischen und sägt auch so ein bisschen am Thron von Instagram und Co. Gerade bei der jungen Zielgruppe ist TikTok extrem erfolgreich. Was die wenigsten wissen oder was viele zumindest nicht wissen, ist allerdings die Tatsache, dass TikTok gar keine amerikanische App ist, sondern eine chinesische. Das Unternehmen ByteDance steht dahinter. Und das ist natürlich gerade den Amerikanern und besonders Donald Trump ein Dorn im Auge, denn der chinesische Datenschutz ist noch schlechter als der amerikanische. Also der amerikanische ist ja schon absolute Katastrophe, aber bei den Chinesen gibt es das Wort Datenschutz wahrscheinlich noch nicht mal in der chinesischen Sprache. Und dementsprechend haben die Amerikaner jetzt große Befürchtungen, dass ByteDance eben über diese App alle möglichen Daten absaugt bei den Nutzern und also bei den amerikanischen Nutzern immerhin 100 Millionen, das muss man sich mal vorstellen, 100 Millionen Nutzer nur in den
Ja,
USA.
das ist richtig krass. Da gibt es also kurze Videoclips. Guckt euch das mal an. TikTok, irgendwie TIK, TAK, TOK, TikTok. Einfach mal reingucken, vielleicht auf YouTube mal so ein 1,5 Minuten Erklärvideo zu TikTok gucken. Ist auf jeden Fall, wenn man so die jüngere Generation da mal so ein paar Insights sich holen will, ist das das Ding.
Ja, ich habe es nicht tatsächlich, Jonas. Ich bin auch schon zu alt für sowas. Ich bin bei Instagram noch mitgegangen, aber jetzt ist meine Neugier nach neuen
Ja.
Apps auch absolut
Ich
auf
hatte es
dem.
letztes Jahr mal für 3 Wochen drauf. Ja, meine Frau ist ja Sängerin und die musste sich damit beschäftigen. Dann habe ich es mir selber auch mal raufgezogen, TikTok. Habe es 3 Wochen ausgehalten und ja, danach habe ich es wieder gelöscht, war jetzt für mich nicht so. Ja, sind ein paar ganz witzige Videos drauf, oder? Ja, es war nicht mein Ding, muss ich sagen. Aber es lohnt sich mal reinzugucken. Also, wie gesagt, es gibt hunderte Millionen von NutzerInnen weltweit. Wahnsinn.
Ich glaube, mittlerweile sogar über 1 Milliarde, wenn ich das richtig
Ja,
weiß.
richtig krass. Allein in den
Aber auf
USA
jeden
über 100
Fall,
Millionen, ne? Ja.
genau, alleine in den USA 100 Millionen, in China natürlich noch viel mehr, ein paar hundert Millionen und so weiter und so fort. So, aber wir kommen mal jetzt zu dem spannenden Aspekt daran. Also es ist eine sehr, sehr relevante App und ByteDance, dem Unternehmen aus China, das Ganze rausgebracht hat, dem wird auch ein Börsengang zugesagt. Also vielleicht steht da demnächst ein IPO an, dann sehr wahrscheinlich aber nur in China, vielleicht noch in Hongkong, mal gucken. Aber was, wie gesagt, jetzt im Hinblick auf die USA interessant ist, Trump hat da starken Druck aufgebaut und hat damit gedroht, diese App in den USA komplett zu verbieten. Und erstaunlich schnell ist ByteDance darauf eingegangen und hat verlauten lassen, dass ein Verkauf des US-Geschäftes vielleicht in Frage käme. Und Microsoft hat sich da direkt angeboten. Microsoft ist zwar äußerst erfolgreich in den letzten Jahren gewesen, vor allem mit dem Cloud-Geschäft, aber hat ja absolut alle Versuche in den Sand gesetzt, jetzt irgendwie einen relevanten Social-Media-Part
Ja.
aufzubauen oder generell einen Endkunden-Part, so wie Facebook, so wie Amazon, so wie Apple. Und ByteDance, wenn ihnen das gelingt, also mit ByteDance da den Verkauf des US-Geschäfts zu vermitteln oder zu verhandeln, dann wäre das auf jeden Fall, glaube ich, ein ziemlich relevanter
Auf jeden
Schachzug.
Fall, auf jeden Fall. Das ist wäre für Microsoft super wichtig, super entscheidend. Günstig wird es nicht werden.
Nee.
Und ich meine, klar, aufgrund des Konflikts, TikTok oder ByteDance, verkauft das US-Geschäft wahrscheinlich eher dann mit knirschenden Zähnen, oder?
Ja, mal gucken. Also das ist jetzt ja alles noch Spekulation. Wie gesagt, Trump wird jetzt so oder so in den nächsten Wochen und Monaten da überall bei jeder Gelegenheit mit den Säbeln rasseln, auch im Zuge des Wahlkampfes. Also da ist sehr, sehr viel heiße Luft drin. Allerdings, was ich glaube ich wirklich sehr spannend finde, ist halt diese ganze strategische Komponente dahinter, denn es zeichnet sich definitiv ab, auch wenn Trump die Wahl verliert und Biden ans Ruder kommt, auch dann wird es weitergehen mit dieser Konfrontation zwischen USA und China. Also das ist keine Sache, die jetzt nach Trump dann irgendwie beendet sein wird, sondern das ist eine Sache, die uns sehr, sehr langfristig das ganze Jahrhundert wahrscheinlich beschäftigen wird, dass dieser Konflikt, das ist der entscheidende Konflikt des 21. Jahrhunderts. Und es bildet sich ja eigentlich auch so ein Tech-Duopol raus. Das heißt also, die amerikanischen und auch chinesischen Tech-Konzerne haben eigentlich längst damit begonnen, ihre Claims abzustecken. Die ganze westliche Welt ist fest in amerikanischer Hand und die ganze asiatische Welt eigentlich mit wenigen Ausnahmen ist eigentlich fest in chinesischer Hand. Und davon profitieren witzigerweise eigentlich diese Tech-Konzerne, große Tech-Konzerne. Denn es wäre viel zu teuer für Alibaba meinetwegen jetzt Amazon in seinen Stammmärkten in USA und Europa anzugreifen. Und bequemer wäre es, wenn diese Claims, die jetzt Bestand haben, diese Milliarden- oder Multimilliardenmärkte auch politisch abgesichert werden. Und dadurch, oder das danach sieht es aktuell aus. Auch die Amerikaner sagen, ey, wir wollen die Chinesen hier aus den USA und auch aus vielen westlichen Märkten möglichst verbannen. Das ist amerikanisches Territorium. Die Chinesen gehen ähnlich vor. Natürlich in China hat sowieso kein amerikanischer Tech-Konzern bisher Fuß gefasst. Auch die großen fünf nicht. Google, Amazon, Microsoft, Apple und so weiter.
Oder außer, das stimmt. Außer aber mit Betriebssoftwares, ne? Also große ja. Standardsoftwares, ne?
Das, da gibt's aber auch das China wird
ja nicht. Also klar, das wird sich ändern, aber bislang sind auch auf den meisten chinesischen Handys, wenn sie jetzt nicht iPhone nutzen, dann wäre da iOS drauf, aber dann ansonsten ist es Android-basiert. Ne? Es gibt, glaube ich, noch keine.
Noch, aber damit hat ja Trump jetzt auch mit dem Konflikt mit Huawei ganz klare Kante gezeigt. Das heißt also, kurzfristig mag das Huawei schaden, aber langfristig wird der Konzern und auch letztendlich das ganze chinesische Tech-Universum eigentlich davon profitieren, denn die Chinesen werden jetzt noch mehr Geld und noch mehr Ressourcen da reinstecken, eigene Betriebssysteme aufzubauen und die werden dann eben nicht nur in China selbst mit 1,3 Milliarden Menschen angewendet, sondern wahrscheinlich auch in Indien und in ganz Asien und vielleicht auch in Afrika.
Dann wird auch dieser eine amerikanische Fuß verschwinden, der ja derzeit noch da ist, genau.
Genau, das heißt also, langfristig, wie gesagt, werden die USA auf jeden Fall dadurch geschwächt durch diese Politik von Trump. Kurzfristig kann es sein, dass die bisherigen Märkte und die bisherige Dominanz in diesen Märkten von den US-Tech-Konzernen geschützt werden. Aber also das ist, wie gesagt, ganz interessant. Die Claims werden abgesteckt und es wird dann oftmals so sein, dass viele Märkte einfach entweder in chinesischer oder in amerikanischer Hand sind und dass das dann aber auch nicht mehr in Frage gestellt wird. Interessant wird dann, wie gesagt, Indien, es wird Afrika. Das sind sowieso die Märkte der Zukunft und die sind eben noch nicht ganz klar getrennt oder da ist noch nicht klar, wer dann am Ende die Oberhand gewinnen wird. Und das sind dann vielleicht die einzigen Felder, wo es eben zu einem direkten Konflikt oder zu einem direkten Wettbewerb zwischen amerikanischen und chinesischen Tech-Konzernen kommt. Ich glaube, die Stammmärkte werden einfach jetzt erstmal in sicherer Hand sein und davon profitieren die Unternehmen natürlich, weil sie höhere Preise durchsetzen. Weniger Wettbewerb ist immer gut. Das ändert auch daran ändert auch Big Tech nichts. Also an diesem
Grund. Ja, aus Grund. Unternehmensseite besprochen, immer gut. Ne?
Genau, also an diesem Grund.
Seite, auf der wir ja sind, wir freuen uns über Wettbewerb. Das ja, treibt Innovationskraft an und hält auch die Preise in der Regel im Zaum. Indien ist ja so eine Geschichte, genau, da würde ich auch sagen, dass das ein Spielfeld von beiden werden könnte. Allerdings sind die Inder natürlich auch bestrebt, da so sogenannte nationale Champions zu kreieren, mit Hinblick zum Beispiel auf Reliance Industries. Die Aktie packen wir einfach mal in die Shownotes auch nachher. Da hat sich Google ja zum Beispiel beteiligt, kürzlich mit 4,5 Milliarden Euro. Wir beide sind ja auch schon seit wenigen Monaten investiert, ist auch in der Watchlist drin, auf die ihr zugreifen könnt, wenn ihr bei uns ein Abo abschließt, über Steady, promilleprozente.de. Und Indien ist so eine Sache, genau, ich glaube schon, dass es den Indern gelingen wird, da einen nationalen Champion aufzubauen, aber da werden sicherlich die Amerikaner und Chinesen versuchen, auch einen Fuß in der Tür zu haben. So grundsätzlich politisch glaube ich, dass Indien eher näher bei Europa und den USA sein wird, weil dieser Konflikt im Himalaya, weil die wichtigsten Ströme Indiens unter anderem der Ganges oder Brahmaputra, der letztlich auch, glaube ich, durch Bangladesch fließt, ja, im tibetischen Hochland entspringen und das ja chinesisches Hoheitsgebiet und Staatsgebiet der Volksrepublik China ist, das birgt allein schon ein unfassbares Konfliktpotenzial. Die Chinesen zwacken da ja kräftig Wasser ab für die eigenen Zwecke, haben ja auch eine Riesenbevölkerung. Aber deswegen allein das, diese Nahrungs- oder Lebensgrundlage, Wasser der großen Ströme entspringend im tibetischen Hochland, das ist ein riesiges Konfliktpotenzial zwischen Indien und China jetzt schon und verschärft sich auch noch in den nächsten Jahren.
Ja, das glaube ich auf jeden Fall auch. Ja, Reliance Industry hast du schon genannt, ist ein sehr interessanter Tech-Wert aus Indien und Sea Limited aus Singapur, so mehr oder weniger das südostasiatische Tencent, das ist auf jeden Fall auch ganz spannend. Und man kann auch sagen, wie gesagt, auch Tencent und Alibaba haben jetzt im Zuge der ganzen Trump-Geschichten da mal wieder so ein bisschen nachgegeben. Also auch das letztendlich ein guter Einstieg jetzt wieder, ein guter Einstiegspunkt. Ein kurzer Rücksetzer ist bei den beiden Unternehmen eigentlich immer eine Chance zum Kauf, weil diese Unternehmen werden auf lange Sicht ja absolute Dominanz haben. Ob man das jetzt gut findet oder nicht, das mag dahingestellt sein, das muss jeder dann selbst wissen. Das ist natürlich alles andere als ja, datenschutzkonform, was die da machen, beziehungsweise also aus westlicher Sicht hochproblematisch sicherlich. Aber ja, in China ist es äußerst erfolgreich und die Chinesen haben einfach ein anderes Verständnis davon, was mit Daten oder Persönlichkeitsrechten passiert oder eben auch nicht passiert.
Ja, und du hattest gerade gesagt, also Sehr ist ja jetzt kein südostasiatisches Tencent. Sehr ist ja vor allem im E-Sports, E-Gaming-Bereich, Handyspiele und so weiter aktiv und sehr erfolgreich.
Aber auch
Die
Social
haben.
Media. Also, die haben letztendlich eigentlich einen ähnlichen Ansatz wie Tencent. Auch Tencent hat ja eine starke Spielesparte.
Tencent gehört ja 20% an Sehr sogar, ne? Also, wenn man jetzt Tencent hat, profitiert man auch an der guten Entwicklung von Sehr. Ja.
Ja. Noch ein paar Tech-Werte aus zweiter Reihe, kurz erwähnt. Die Berichtssaison ist ja nach wie vor noch am Start. Wir haben letzte Woche haben vor allen Dingen drei Werte für Aufsehen gesorgt. Oder ein paar mehr noch. Wir suchen jetzt mal kurz drei raus. Pinterest nämlich, Etsy und Shopify. Das sind alles so Tech-Werte, die auch schon sehr, sehr gut gelaufen sind, aber die auf jeden Fall nochmal mit ihren Q2, also Quartalszahlen aus dem zweiten Quartal, nochmal ja, für Aufsehen gesorgt haben. Pinterest ist seitdem, glaube ich, um fast 50% nochmal gestiegen, der Aktienkurs. Die waren tatsächlich vorher nicht, haben nicht ganz so stark performt. Pinterest seit dem Börsengang ja nicht so erfolgreich gewesen, zumindest was die Aktie anbelangt. Aber jetzt kommt mehr und mehr dieses Prinzip, das ist ja mehr oder weniger eigentlich so eine Bildersuchmaschine, ne? So kann man zumindest verwenden. Und Pinterest war bisher primär in den USA stark und jetzt hat das starke Nutzerwachstum außerhalb der USA vor allen Dingen dazu geführt, dass der Aktienkurs sehr stark gestiegen ist. Bei Etsy, das kennen vielleicht einige, das ist so eine Art eBay für Kreative oder Leute, die halt Kunsthandwerk zum Beispiel oder viele andere Sachen einfach
Die haben
do-it-yourself-mäßig.
Davanda gekauft, ne? Damals, vor ein paar Jahren,
Ja,
oder? Oder wie
Davanda,
ist
genau.
das
Das
her?
deutsche Pendant dazu war Davanda. Davanda ist mehr oder weniger, glaube ich, auch insolvent gegangen. Ich glaube, Teile davon wurden dann von Etsy gekauft. Es war aber nicht die richtige Übernahme. Ich glaube, Davanda hat irgendwie auch vorher schon aufgegeben, aber auch unter anderem aufgrund des Drucks von Etsy. Das ist mehr oder weniger dann der Weltmarktführer eigentlich in dem Bereich. Und ja, wie bei allen Plattformen ist es dann eben so, ne? The winner takes it all. Je größer so eine Plattform ist, desto erfolgreicher wird sie auch. Und das wird dann für kleinere Anbieter immer schwieriger, da am Markt zu bestehen. Ja, die haben echt, ja, wenn man sich mal kurz das auf der Zunge zergehen lässt hier, Umsatz im Quartal 2 um 137% gestiegen, Gewinn um 97% gestiegen. Da gab es jetzt vor kurzem eine schöne Einstiegsmöglichkeit. Unser guter Freund Simon hat das ja auch genutzt und ist seitdem schon im 30% im Plus, glaube ich, seit irgendwie einer Woche oder zwei. Ja, mal gucken. Da kann man jetzt auch wieder einen Rücksetzer abwarten. Ich glaube aber, Etsy wird auf jeden Fall das Ende der Fahnenstange in den nächsten Jahren noch nicht erreicht. Bei Shopify auch nicht langfristig gesehen, aber da ist die Aktie noch viel heißer gelaufen. Shopify ist ein kanadisches Unternehmen, witzigerweise von einem Deutschen gegründet. Und die machen letztendlich eigentlich Online-Shop as a
Einem
Service. Das
deutschen Auswanderer, ne? Tobias L. Punkt. Goodbye
heißt.
Deutschland. Nee, also im Zuge von Goodbye Deutschland, dieser
Ja,
weiß ich
schade,
nicht, seltsamen Serie ist er nicht ausgewandert, aber ja, nach Kanada ausgewandert und da Shopify gegründet und ja, richtig fett gemacht.
genau, also die bieten eigentlich letztendlich eine komplette Plattform an, um damit eben stationäre Händler zum Beispiel oder jemand, der einen Kaffee hat und den Kaffee jetzt online vertreiben will, etc. Also all solche Sachen, alle Leute, stationären Händler, die eigentlich bisher kein Online-Geschäft haben, keinen Online-Shop haben, die können das über Shopify sehr, sehr einfach umsetzen. Den ganzen Online-Shop, die ganze Website, bis hin zur Distribution, Zahlungsabwicklung, also all das, was dahinter steht,
Und
bietet Shopify.
die bieten halt Services an, die sozusagen Services innerhalb auch des Amazon-Kosmoses ergänzen, ne? Und das ist ja halt die große Stärke von Shopify, ist dann auch noch eine super UX, User Experience. Also das ist mega einfach, mega intuitiv, sich da so einen Shop aufzusetzen und die ganzen Zahlungsmodalitäten zu kreieren. Das ist so auch das Geheimnis von Shopify, dass sie eben ja, da sich für sich eine Nische gefunden haben, die total relevant ist. Das chinesische Shopify heißt Baozun, Baozun, ein Wort, selbes Geschäftsmodell und ist nicht annähernd so stark bewertet wie Shopify. Shopify ist, glaube ich, mittlerweile mit dem, weiß ich nicht, mit dem 2000-fachen seines Umsatzes bewertet. Ja, muss man sehen. Wir sagen definitiv
Finger
noch
weg.
ein 30%, 40% Rücksetzer warten, aber das sagen wir auch schon seit vielen Wochen oder einigen Monaten. Von daher,
Und die Aktie geht immer
die
weiter
Aktie
hoch.
geht immer weiter hoch. Ja,
Ja.
Warren Buffett lässt auch die Finger davon, wie auch immer. Guck doch mal Baozun an, ja, wie es bei so chinesischen Tech-Dingern ist, bei aufstrebenden Tech-Dingern so ist, man findet noch weniger Zahlen, ist eine hochspekulative Geschichte, muss man wissen, wenn dann eine kleine Depotbeimischung, aber kann durchaus eine richtige Rakete werden.
Genau, und für Pinterest, Etsy und Shopify gilt, einfach mal auf die Watchlist sitzen, einfach mal damit so ein bisschen Gefühl dafür bekommen, wie sich der Kurs entwickelt, was da so passiert, einfach mal ein bisschen verfolgen und wenn sich die Möglichkeit ergibt, also wie gesagt, mal ordentlicher Rücksetzer vielleicht passiert, dann sind das, glaube ich, alles Werte, die auch langfristig auch weiterhin wachsen werden. Bloß, wie gesagt, zu dem aktuellen Einstiegskurs ist es nicht so richtig sinnvoll, glaube ich.
Wir packen die Aktien in die Shownotes, dann könnt ihr euch das nochmal durchlesen und im Internet anschauen lassen. Jetzt müssen wir, glaube ich, mal zum Ende des Wochenrückblicks kommen. Das eigentliche Thema ist ja Goldrausch.
Ja, genau, dazu kommen wir. Ich möchte einmal noch einen Nachtrag zu den zwei, drei letzten Folgen machen. Das hatte ich nämlich letztes Mal, weil der Wochenrückblick da ja auch schon so lang war, nicht gemacht. Ja, jetzt sind wir auch schon wieder bei 16 Minuten hier. Na gut, aber das mache ich nochmal kurz. Also einmal nämlich zu Tesla, weil das fand ich ganz interessant. Wir haben vor zwei, drei Folgen, haben wir, glaube ich, über Tesla gesprochen, als es um die Neuentwicklung den Wandel in der Automobilindustrie ging. Seitdem hat Tesla ja auch nochmal Quartalzahlen vorgelegt, der Aktienkurs ist nochmal weiter hochgegangen, konsolidiert aktuell so ein bisschen. Aber was ich ganz interessant fand, der ausgewiesene Gewinn von Tesla im zweiten Quartal beruht eben primär gar nicht so sehr auf dem operativen Geschäft, das ist nämlich nach wie vor verlustreich, defizitär, sondern auf Einmaleffekten, die aus dem Verkauf von CO2-Zertifikaten resultieren. Und das fand ich eigentlich einen ganz spannenden Punkt, den ich noch nachgelesen habe und den ich hier noch ein bisschen nachliefern will, dass die ganzen Gewinne, die bisher ausgewiesen sind, eben gar nicht aus dem Autoverkauf selbst kommen, sondern eben aus dem Verkauf von CO2-Zertifikaten. Die wiederum muss inzwischen jeder Autobauer kaufen, um halt die Emissionen zu kompensieren, die mit dem Autoverkauf einhergehen. Und da Tesla eben ja nur Elektroautos baut, können sie diese Zertifikate an andere Autobauer verkaufen. Und damit extrem viel Geld verdienen anscheinend, allein im zweiten Quartal über 400 Millionen Dollar. Und das ist
eben eine langfristige Perspektive oder ist das jetzt tatsächlich ein Einmaleffekt?
Ja, die Zertifikate werden weiter verkauft immer und die Zertifikatpreise steigen ja auch. Es wird natürlich dann irgendwann so sein, dass auch die anderen Autobauer weniger CO2 emittieren, wenn sie eben mehr Elektroautos verkaufen. Aber das dauert noch eine ganze Weile wahrscheinlich, gerade bei den Großen. Von daher, es ist davon auszugehen, dass Tesla von diesen Sondereffekten auch noch längere Zeit profitiert. Wichtig aber in dem Kontext eben auch nochmal zu betonen, dass der eigentliche Autoverkauf oder Autobau immer noch nicht in den schwarzen Zahlen ist, ne? Also von daher auch das wieder ein Punkt, warum Tesla vielleicht... Na, mal gucken. Zurzeit konsolidieren sie ja eigentlich schon. Wahrscheinlich ist jetzt die Konsolidierung auch demnächst schon wieder vorbei und der Kurs geht auf 2000 Dollar hoch. Mal gucken. Aber das war nochmal ein wichtiger Punkt, den ich nochmal sprechen wollte. Nordex hatten wir in der letzten Folge zu Cleantech, hat sich in der letzten Woche dann, seitdem die Folge online war, richtig extrem gut entwickelt. Grund dafür war ein Verkauf von Windparks an RWE. Also Nordex baut ja eigentlich selbst Windanlagen,
Onshore meistens, ne? Oder?
Primär onshore, also an Land, nicht auf dem Meer. Aber der Verkauf an RWE von Windparks, die haben teilweise auch eigene Windparks, die sie betreiben und bauen. Das ist eher ein Randgeschäft, aber das haben sie bisher gemacht. Und einen großen Teil davon haben sie eben für einen guten Preis für 400 Millionen Euro an RWE verkauft. Das sorgt dafür, dass Nordex auf einen Schlag schuldenfrei ist. Und deswegen der Kurs ist entsprechend richtig durch die Decke gegangen. Für spekulative Anleger könnte das auf jeden Fall ein gutes Zeichen sein. Ich denke mal, der richtige Turnaround kommt dann erst, wenn auch Nordex jetzt in den nächsten ein, zwei Jahren wieder schwarze Zahlen schreibt. Dann wird die Aktie...
Und auch mal was Offshore macht.
Und das vielleicht auch, ja. Oder auch das Internationale ein bisschen aufstellt, aber da sind sie schon dabei. Aber dann sieht es für Nordex wieder richtig gut aus. Für spekulative Anleger, ja, ist vielleicht auch jetzt schon eine ganz gute Depotbeimischung. Und last but not least, Solar Edge, wichtiger Player auf dem Solarmarkt in den USA. Den haben wir bei der letzten Folge, Jonas, Cleantech, so ein bisschen nicht auf dem Zettel gehabt oder zumindest nicht erwähnt. Kann man hier nochmal nachliefern. Solar Edge könnt ihr euch mal angucken, ist auf jeden Fall der Marktführer in den USA und hat auch letzte Woche wieder starke Quartalszahlen vorgelegt. Der Aktienkurs entsprechend schon recht hoch, aber zumindest auch mal so ein bisschen im Blick behalten.
Ja, ETF-mäßig, kann man da nochmal den Global Clean Energy von iShares erwähnen oder andere Global Clean Energy, der GreenTech ETF, um da breit zu streuen, da ist SolarEdge auch immer drin als wichtigster Player in den USA. Aber tatsächlich wichtig, dass Lasse da nochmal SolarEdge erwähnt hat. Das war jetzt, glaube ich, der längste Wochenrückblick. Der war natürlich auch sehr gehaltvoll. Du hattest top recherchiert. den wir bisher hatten. Wir hoffen, dass das euch soweit gefallen hat. Jetzt kommen wir zum Gold. Gold hat weitere Allzeithochs gehittet und Silber hat auch so einen wichtigen Widerstand bei $26,12 durchschritten. Es steht jetzt aktuell, glaube ich, bei 28,20. Und wir gehen davon aus, dass wir dann auch demnächst Kurse über der 30 sehen. Und ja, legen wir los mit Edelmetallen, Lasse, ne? Das ist in aller Munde. Wir sind nicht sicherlich nicht die Einzigen, die darüber berichten. Medial ist wieder überall zu lesen, aber auch nicht zu Unrecht.
Nee, wir sind ja wenigstens auch schon seit April, März, April, also echt schon zu guten Preisen eingestiegen. Und das ist auch ja, bei mir, glaube ich, auf jeden Fall echt die beste Position bisher im Jahresrückblick oder ja, doch im Jahresrückblick eigentlich. Also die Gold- und Silber-Zertifikate, die ich da gekauft habe, ja auch öfter mit ganz gutem Hebel, die sind echt, haben teilweise mehrere 100% plus da generiert. Das war schon echt nicht schlecht. Leider hatte ich recht geringe Mengen an Geld da reingehauen, aber ja, mein Gott, man kann ja
Was
trotzdem
ja
natürlich.
auch klar, nach hinten raus denkt man sich immer, boah, hätte ich nicht nur irgendwie 400 Euro reingehauen, sondern hätte ich lieber 4000 Euro reingeholt. Wobei man ja immer sagen muss, gerade wenn man mit gehebelten Instrumenten, gehebelten Derivaten agiert, sollte man wirklich darauf achten, dass die maximal 2% des eigenen Gesamtdepotvolumens ausmachen. Ne? Weil eben gerade diese gehebelten Geschichten wie Blockout-Zertifikate zum Beispiel, die sind eben hochriskant und deswegen sollte man da ohnehin maximal 2,5% des gesamten verfügbaren Geldes, was einem zur Verfügung steht, da einsetzen. Das ist schon wichtig. Also Risiko streuen und in gehebelte Produkte relativ wenig. Auch wenn es dann natürlich mal wehtut, wenn man sieht, boah, das Ding ist jetzt 340 Euro im Plus. Ja, hätte, klar, nach hinten raus,
Man
Montag
muss
ist
auch mal
gleich
zufrieden sein. Das
Lottospiel.
ist, glaube ich, auch eine ganz, ganz wichtige
Ja,
Tugend.
voll, voll. Und es ist halt einfach wichtig, man muss auch wissen, was man für ein Typ ist. Ne? Manche Leute sagen so, ja, Jonas, hier, scheiß auf deine 2, 2,5% Regel da, ich hau 10, 15% in gehebelte Produkte. Und klar, wer ein Tor schießt, hat recht. ja, aber aufgrund von Risikoallokation und auch irgendwie gut schlafen können, gibt es einfach ganz viele Menschen, inklusive mir auch, wenn 15% meines Depots in gehebelten Produkten stecken würden, dann würde ich halt nicht besonders gut schlafen können und muss man halt selber wissen. Ne? Man muss den eigenen Anlagehorizont ertasten. Das ist auch eine Erfahrungssache, da kommt man so rein. Aber gerade am Anfang, wenn das neu für einen ist, ey, ganz ehrlich, maximal 2%. Ja, das ist die Regel. Aber jetzt kommen wir mal zu den Gründen für die Hosts
Genau, bevor
bei
wir zu
den
den Produkten, wir
Edelmetallen.
werden euch natürlich auch gleich nochmal ein paar Instrumente
Ja.
erklären, was man, also wie man überhaupt da vom Gold- und Silberpreisen profitieren kann, wie man da irgendwie
Absolut.
investieren kann. Da gibt es verschiedenste Möglichkeiten, darauf gehen wir gleich ein. Wir wollen aber jetzt zuerst auf die Gründe dieser Hosts eingehen, Jonas. Und die sind natürlich vielfältig.
Im ersten Halbjahr kann man jetzt sehen, in dem ersten Halbjahr 2020 ist nachweislich zu sehen, da gibt es verschiedene Statistiken, dass vor allem durch ETF und ETC, also Exchange Traded Funds und Exchange Traded Commodities, auf den Unterschied gehen wir nachher nochmal kurz ein, dass die Zuflüsse in diese Fonds und ja, in diese Fonds massiv zugenommen haben, also sowohl von privater Seite als auch von PrivatanlegerInnenseite als auch von institutioneller Seite. Das hat dazu geführt, dass diese Fonds natürlich dann massiv physisches Gold kaufen mussten. Ne, wir als Anleger sagen, wir möchten an einem Gold-ETF beteiligt sein, wir kaufen da Anteile dran, wir geben da Geld rein und das muss natürlich mit Gold physisch hinterlegt sein. Deswegen macht sich dann das Fondsmanagement auf den Weg und kauft Goldbarren ein und lagert die hoffentlich sehr sicher ein. Ein Barren wiegt ungefähr, sind ungefähr 400 Unzen, sind gute 12 Kilogramm und die lagern da hoffentlich dann sicher ein. Und im ersten Halbjahr haben wir gesehen, weltweit ist der Goldpreis vor allem unterstützt und angetrieben worden durch die massive physische Nachfrage durch eben ETF und ETC, Gold-ETF und Gold-ETC, bei Silber übrigens auch. Und Was interessant war, dass aus China heraus relativ wenig Goldnachfrage kam im ersten Halbjahr 2020. Normalerweise Chinesen oder China ist das Land mit der größten Goldnachfrage, also von Investitionsseite und auch von Notenbankseite in den letzten Jahren viel Gold gekauft. Wenn man sich mal die Zukäufe der chinesischen Notenbank anschaut, kann man sich im Netz raussuchen. Was in Indien interessant ist, Indien ist das Land mit der größten Goldschmucknachfrage. Also China fragt die meisten Barren nach, so Safe-Haven-mäßig oder als Investition. Und Indien ist das Land auf der Welt mit der größten Goldschmucknachfrage. Ein Grund dafür ist die indische Hochzeitssaison. Da ist der Monat an sich der November. Ja, in Indien wird im November richtig hart abgeheiratet in allen Provinzen, in allen, ja, wie soll man sagen, Bundesländern, nee, in allen Bundesstaaten. So ist ja, glaube ich, auch ein bisschen föderalistisch organisiert, das Indien. Und ja, da ist vor allem der November der Monat. Die Inder haben jetzt, wie gesagt, im ersten Halbjahr nicht so viel nachgefragt. Man geht davon aus, dass es jetzt so langsam losgeht, wobei man auch skeptisch ist bei indischer Seite. Der Goldpreis ist extrem hoch. Ja, wer jetzt im November heiratet, das wird richtig teuer, wenn man nicht schon im letzten Jahr oder Anfang des Jahres ein bisschen Goldschmuck gekauft hat. Logischerweise, Goldpreis ist ja massiv gestiegen. Wir sind auf Allzeithochs, teilweise, glaube ich, waren wir bei 2070, 2080 Dollar oder so. Jetzt gerade, wo sind wir in diesem Moment, Lasse?
2060 Dollar
2060 Dollar,
um
genau.
11:19 Uhr,
Wird
ja.
richtig teuer. Ja, besonders die Damen, völlig zu Recht, dass die Damen da mit sehr viel Gold beschenkt werden. Ja, wie gesagt, es wird jetzt richtig teuer, in Indien zu heiraten, in puncto Gold. Vielleicht gibt es dann eher mehr Silberschmuck, wobei das natürlich statusmäßig, das wäre natürlich ein Fauxpas, ne, wenn man plötzlich mit Silberschmuck
Ja,
heiratet. Auch Silber ist
ja.
teurer geworden.
Auch Silber, wollte ich ja gerade sagen, Silber ist ja prozentual betrachtet sogar noch viel stärker gestiegen als Gold
Ja.
in den letzten Wochen und Monaten. Ja, woran liegt das? Wie gesagt, normalerweise, also gerade bei Gold, für Gold gesprochen, ist es ja eigentlich so, dass Gold eben keine Dividende oder Rendite abwirft, eben anders als Aktien mit Dividenden zum Beispiel oder anders als auch normale Zinsen, aber immer in Zeiten, wo die Zinsen ganz, ganz niedrig sind oder die Aktien jetzt ja auch aktuell schon sehr stark überbewertet sind oftmals, ist Gold dann wirklich interessant. Natürlich sind wir eigentlich jetzt sowieso in so einer historischen Ausnahmesituation, weil eigentlich weltweit die Zinspolitik extrem oder die Geldpolitik extrem expansiv ist. Das heißt, die Zinsen sind sehr niedrig, die Notenbanken fluten die Märkte mit Geld. Und es ist tatsächlich so, dass die Sorge vor einer Inflation durchaus berechtigt ist, denke ich mal, also zumindest mittelfristig. Und dementsprechend ist Gold als sicherer Hafen, als vor allen Dingen als Werterhalt so beliebt. Und aktuell ist es nicht nur Werterhalt, sondern tatsächlich sogar Wertsteigerung, weil eben der Preis so stark steigt. Dazu kommt, Silber und Gold und auch die allermeisten anderen Rohstoffe werden ja weltweit in Dollar gehandelt, noch zumindest. Und wir können auch in den letzten Wochen oder 2 Monaten ungefähr sehen, dass der Dollar stark abgewertet hat, nicht nur im Gegensatz zum Euro, sondern auch im Gegensatz zu vielen anderen Währungen. Und das sorgt eben auch dafür, dass die Nachfrage nach Edelmetallen stark steigt, nämlich immer aus anderen Währungsräumen. Das heißt also für einen Europäer zum Beispiel, der jetzt Euro hat, ist es natürlich jetzt aktuell sehr viel günstiger, Gold zu kaufen, weil er Gold in Dollar gehandelt wird und das Wechsel oder das Tauschverhältnis zwischen Euro und Dollar für ihn günstiger ist und dementsprechend auch der Goldpreis oder das Investment in Gold. Das ist
Genau.
für
Das
den
hängt natürlich dann,
Privatanleger
wie
gar
sich
nicht so
das.
wichtig,
Ja.
aber vor allen Dingen für große Investoren und vor allen Dingen Notenbanken. Denn Notenbanken, wie du eben schon richtig gesagt hast, das sind eigentlich so die größten Nachfrager nach Gold. Alle Notenbanken haben gigantische Tresore und haben da eben auch ganz, ganz viel Gold in Form von Barren gelagert. Und das konnte man eigentlich in den letzten Jahren schon immer beobachten, dass vor allen Dingen die Notenbanken in den sogenannten Emerging Markets, also in China, in Indien, in Russland, in Südafrika, in Brasilien, dass die ihre Goldbestände stark aufgestockt haben, weil sie eigentlich erwarten, dass die Rolle des Dollar als Weltleitwährung immer schwächer wird. Und diese Phase wird jetzt vielleicht sogar, kann man jetzt eigentlich sogar schon sehen, dass sie durch Corona, natürlich durch so eine große Wirtschaftskrise in den USA auch noch beschleunigt wird. Das heißt also, es ist schon langfristig davon auszugehen, dass der Dollar eben seine dominante Stellung verliert und dementsprechend auch ja, viele Notenbanken eben nicht mehr unbedingt ihr Geld in Dollaranleihen zum Beispiel anlegen und da Zinsen kassieren, sondern eben vielleicht auch in Edelmetallen oder dass auch andere Währungen einfach viel, viel stärker werden und dominanter werden. Ne? Vor allen Dingen allen voran natürlich der chinesische Renminbi.
Genau, also man muss natürlich sagen, was du vorhin gesagt hast, mit dass Europäer günstiger Gold einkaufen können, das gilt nur unter bestimmten Bedingungen. Ne? Also wenn der Euro stärker gegenüber dem Dollar steigt, wenn der Euro-Dollar-Kurs stärker steigt, als es der Goldpreis
in Dollar
an sich tut, dann profitieren natürlich die Europäer von einem günstigeren Goldpreis. Ne? Wenn man sich natürlich jetzt den Chart anguckt, einmal den Goldpreischart in Dollar und dann in Euro, dann ist der Goldpreis natürlich in Dollar stärker gestiegen als der in Euro. Nichtsdestotrotz ist der Goldpreis in Euro auch gestiegen. Ne? Also es ist jetzt aktuell natürlich teurer, auch in Euro Gold zu kaufen, als noch im März, ne? Weil die Aufwertung des Euro gegenüber dem Dollar gering, die gab es, klar, aber die war geringer als die massive Goldpreisaufwertung, Goldpreissteigerung generell. Aber du hast natürlich recht, wenn jetzt der Goldpreis aktuell stabil bliebe und Euro gegenüber Dollar massiv aufwerten würde, sagen wir mal, bam, zack, über Nacht auf 1,40 Euro und der Goldpreis im Grunde ja jetzt auf dem Niveau stehen bliebe, dann wäre es natürlich für Europäer dann wieder tatsächlich und auch absolut gesehen günstiger. So, das ist ist nicht ganz unwichtig, diese Hintergründe auch zu wissen, wobei sich das für Laien jetzt natürlich ein bisschen nerdig und ein bisschen technisch anhört, aber wichtig zu wissen. Was zum Beispiel für Silber spricht gegenüber Gold, weswegen ihr jetzt möglicherweise auch lest, Silber ist eigentlich, wenn man jetzt auf Kurssteigerungen, auf Kursgewinne schielt oder setzt, dann wird man oftmals jetzt lesen, da sei Silber die bessere Alternative zu Gold. Und das ist auch nicht ganz von der Hand zu weisen. Silber und Gold traden oder handeln, so, da gibt es immer so ein gewisses Verhältnis zwischen den Preisen. Wenn man jetzt historisch sich das anguckt, seit 1973 bis jetzt, hat eigentlich immer so in so ein Mittel 60-1 bestanden. Also Gold war eben 60 mal so viel wert wie Silber auf die Unze betrachtet. Ne? Also selbe Einheit, Unze, und dann war eben Gold eben 60 mal teurer als Silber im historischen Mittel seit 1973. Und aktuell jetzt, wenn man sich jetzt mal ausrechnet, kommt man ungefähr auf eine Ratio, also auf ein Verhältnis von 73-1. So, jetzt kann man sagen, jetzt können natürlich zwei Sachen passieren. Ne? Einmal kann Gold stärker runterkommen, sodass es sich wieder irgendwie auf dieses historische Mittel einpendelt, 60-1. Oder eben Silber steigt stark an, steigt irgendwie nochmal 15-25%, damit sich wieder Richtung dieses historischen Mittels begibt. Das ist natürlich jetzt nur, weil es in der Vergangenheit 60-1 war und jetzt 73-1 ist, heißt es noch lange nicht, dass es so kommen muss, wird aber dennoch als Grund angeführt, dass die Ratio gerade sehr hoch ist und dass das ein doch guter und logischer Grund sein kann, dass sich die Ratio wieder verkleinert und man geht eher davon aus, dass Gold nicht wirklich runterkommt, vielleicht 5-8% vom derzeitigen Niveau, dass man geht eher davon aus, dass, also das ist zumindest Konsensus so im Markt, in der Community, dass Silber massiv steigen wird, also dass wir Preise im Silber von jenseits von über 35 Dollar sehen, na, aktuell 28, 30. Wir selber glauben auch dran, wir beide sind Silber Long, unser lieber Freund Simon ist auch Silber Long, wir schon seit ein paar Monaten, wir sind ganz glücklich darüber. Ich habe ja selber noch, hey, wurscht, was ich selber habe. Also, Punkt. Ihr müsst euch das angucken, ist wie gesagt keine Anlageberatung, aber ja, wir gehen tatsächlich persönlich davon aus, dass eher das Silber prozentual mehr profitiert ab diesen Niveaus.
Ja, Silber ist auch noch weit unter dem Allzeithoch von 2012, um die 50 Dollar, glaube ich. Also auch das spricht nochmal dafür, dass da noch Luft nach oben ist. Vor allen Dingen, weil Silber ja auch echt in vielen Technologien, die jetzt zukünftig noch viel stärker wachsen werden, präsent ist. Also den ganzen Cleantech-Bereich, ne? Also wir haben ja auch letzte Woche darüber gesprochen. Also in jedem Windrad ist Silber verbaut, in jeder Batterie, in jedem Solaranlage. Also all das, in Server, in Chips, in Handys, in dieser ganzen Elektronik, auch die ganzen Technologien, die wir jetzt brauchen, um endlich mal den CO2-Ausstoß zum Beispiel zu reduzieren. da ist Silber ein ganz wichtiger Baustoff, denn Silber ist ja primär ein Industriemetall, also kein Edelmetall, so wie Gold im Sinne von Werterhalt, sondern Silber wird vor allen Dingen in der Industrie verwendet und profitiert natürlich jetzt auch davon, wenn die Nachfrage wieder richtig steigt.
Ja, wie sauber ist das Business da, Silber? Silber hat ja auch, so wie Gold, auch eine dunkle Vergangenheit, ne? Wenn man sich anguckt, damals die Spanier. Im 16., 17. Jahrhundert, ne, das ist eigentlich eine eigene Folge wert. Ne? Potosi, die höchste Großstadt, damals auch die größte Großstadt auf der Welt, der Silberberg, den da die Spanier abgebaut haben. Haben wir gar nicht die Spanier selber gemacht, die haben da die armen Bevölkerung geknechtet. Und als sie die alle sozusagen totgeknechtet hatten, da in die Silberminen unter katastrophalen Bedingungen geschickt haben, natürlich unentlohnt, logisch, gab ein paar Peitschenhiebe, wenn es nicht genug Unzen waren, die da rausgetragen wurden. Also richtig bitter, was da komplette menschliche Abgründe, die da passiert sind. Und dann waren es ja Sklaven aus Afrika, die dann die indigene Bevölkerung dann ersetzt haben, weil die ja zu Tode geknechtet wurde. Also das ist allein schon mal eine Folge wert. Und Lasse, du hast ja selber mal sogar in so einer Silbermine, ne?
Ja, ich war im Cerro Rico, heißt das ja, der reiche Berg in Potosí, genau über, ich glaube, 4000 Meter hoch die Stadt gelegen, höchste Stadt der Welt oder höchste Großstadt der Welt. Das ist absolut irre da. Also ja, das war eine der heftigsten Erfahrungen, glaube ich, die ich gemacht habe. Ja, ich war in dieser Silbermine drin, in diesem Berg unter Tage da und wie die Menschen da arbeiten. Also das ist ja alles andere als menschlich. Und das ist natürlich immer die Kehrseite. Also das ist bei Gold nicht anders, ne? Also das muss man auch mal ganz klar sagen. Wenn man jetzt über Edelmetalle spricht, über Rohstoffe generell, das ist ein schmutziges Business. Und daran wird sich leider, glaube ich, auch erstmal nichts dran ändern. Das muss man eben auch immer wissen oder auch abwägen, ob einem das wert ist. Auf der anderen Seite, ne? Also auch wenn man jetzt über nachhaltige Geldanlagen spricht, über Cleantech etc., da ist überall, ist da Gold drin, ist da Silber drin, ist da Palladium drin. Also diese ganzen seltenen Erden auch, die unter katastrophalen Bedingungen abgebaut werden. Wenn wir über E-Mobilität reden, wenn man sich die Batterien anguckt, wie das so konzeptioniert ist. Also das sind alles immer Komponenten, die man da mitdenken muss. Und selbst wenn man über Cleantech redet oder über Nachhaltigkeit redet, sind das eben die Schattenseiten, die das Ganze dann eben auch noch mit sich bringt. Und am Ende ist es sowieso das Allerbeste, wenn es uns gelingt, wird endlich mal sehr viel weniger zu produzieren, zu konsumieren, zu verbrauchen. Und das dann auch besser zu verteilen und gerechter zu verteilen. Das ist das Allerwichtigste. Nichtsdestotrotz muss es natürlich auch gleichzeitig gelingen, die fossilen Energieträger zu ersetzen. Und da spielt dann leider dann Edelmetall eine Rolle, was beim Abbau auch wieder problematisch ist. Aber zumindest nicht so viel CO2 verursacht wie jetzt eine Ölförderanlage oder ein Braunkohletagebau oder Kraftwerk. Ja. Es ist alles, es gibt nicht die perfekte Lösung. Wir müssen jetzt aber so ein bisschen zum Abschluss kommen und vor allen Dingen euch natürlich nochmal, wenn ihr dann Interesse daran habt, wie gesagt, für euch, wie gesagt, Gold und Silber, auch wenn es da bei der Förderung definitiv alles andere als rosig zugeht oft, ist es natürlich als Geldanlage schon eigentlich ein wichtiger Aspekt, das muss man einfach sagen, oder also eine wichtige Beimischung halt, um zu schauen, dass man irgendwie sein Vermögen sichert oder zumindest ein Stück weit auch aufbaut. Dementsprechend werden wir euch jetzt nochmal so ein bisschen zeigen, was es da für Instrumente gibt, die vielleicht relevant sind. Also auch da ist es so, dass man natürlich in Aktien investieren kann. Dann sind das halt primär Minenaktien, ne? Von Goldminen oder Silberminenbetreibern. Das Ganze gibt es dann, wenn man das eher gestreut haben möchte, auch als ETF. Also man kann auch ETFs sich raussuchen, die eben auf Minenbetreiberaktien setzen und das Risiko entsprechend steuern. Also bei den Goldminen haben wir jetzt mal die drei größten rausgesucht, Barrick Gold, Newmont Corp und Franco Nevada, das sind so drei große Blue Chips, also das sind letztendlich eigentlich wirklich so, ja, recht konservative Werte, da kann eigentlich nicht so viel passieren, nicht so viel schief gehen, da passiert dann aber auch nicht so wahnsinnig viel nach oben, gut, jetzt vielleicht, wenn die Preise noch weiter anziehen, dann ist das sicherlich sinnvoll. Franco Nevada ist eigentlich wirklich, das ist quasi eigentlich ein Händler oder auch ein Explorer. Das heißt also, die betreiben gar keine Minen, sondern die handeln primär mit Edelmetallen und sorgen auch dafür, dass teilweise neue Minenprojekte exploriert werden oder es erforscht wird, wo neue Vorkommen sind. Die haben halt seit Jahrzehnten eigentlich immer Dividende gezahlt zum Beispiel und sind eigentlich ein sehr solider Wert. Ja. Und es gibt natürlich auch ganz, ganz viele sehr spekulative Minenaktien. Also gerade im Gold- und Silberbereich gibt es da hunderte von Kleinstunternehmen.
Ja, wenn ihr da Lust drauf habt, da gibt es auch immer wieder sogenannte Geheimtipps. Also auch echt vorsichtig sein. Klar sind da immer wieder krasse Kursraketen dabei.
Aber das wirklich, Geld ist auch schnell weg.
Genau, wenn ihr da euch dazu entscheiden solltet, dann zumindest unsere Empfehlung, wie eigentlich immer bei hochspekulativen Sachen, wenn es unbedingt sein muss, aus eurer Sicht, dann wirklich klein beigemischt, so dass es euer Depot und schon gar nicht eure finanzielle Existenz gefährdet, ganz wichtig. Ja, dann haben wir die Möglichkeit ja auch über ETF, ne? Goldminen, ja. Es gibt Minenbetreiber-ETF, wo dann eben diese ganzen, also da sind definitiv die drei großen, die ich gerade aufgezählt habe, wahrscheinlich in jedem Minen-ETF drin. Das kann man auch mischen mit Silber-Explorations- oder Silberminenbetreibern. Da gibt es ETFs, die das mischen. Und dann gibt es ja auch die Möglichkeit, direkt ausschließlich in Edelmetall-ETF oder ETC zu gehen. Lasse, Gold, Silber.
Genau, Palladium. Das sind dann. Das bildet dann quasi letztendlich eigentlich den Gold- oder den Silberpreis ab mit einem ETF. Da muss man jetzt nochmal gucken. Also ETC ist ja quasi also ein Exchange-Traded Commodity. Ist ja so aufgebaut, dass wirklich tatsächlich auch physisches Gold zum Beispiel gekauft wird. Also
Xetra-Gold. Beim ETF auch, ne? Beim ETF wird auch physisch Gold tatsächlich
gekauft. Ja, aber der Unterschied ist ja tatsächlich, dass du beim ETC, also beim Exchange-Traded Commodity, auch jederzeit eigentlich Zugriff hast oder das Recht hast, dir dieses Gold meinetwegen auch wirklich
liefern zu lassen. Genau, du hast einen Anspruch auf Lieferung. Das ist eine Schuldverschreibung praktisch. Das ist der Unterschied zu ETF. Also ne, bei ETF bist ja eher Besitzer und bei ETC, genau, hast du einen Anspruch auf Lieferung. Ja, es ist eine Schuldverschreibung. Der Risikounterschied da ist auch, wenn die Emittentin oder der Emittent des ETC pleite geht oder insolvent geht, dann wird sozusagen das Geld, was du in dem ETC angelegt hast, Teil der Insolvenzmasse. Das heißt, da kannst du teilweise oder ganz dann in die Röhre gucken. Ne? Das ist dann kein separates Sondervermögen, ja. Aber, ja.
Und beim ETF?
Beim ETF nicht.
Okay, das ist dann dein eigenes Vermögen.
Genau.
Xetra-Gold ist ja letztendlich eigentlich ein ETC, oder?
Ja, richtig. Weil in Deutschland, sogenannte Xetra-Gold ist ein ETC der Deutsche Börse AG. Deutsche Börse AG hatten wir auch mal in den letzten Folgen thematisiert. Genau, Xetra-Gold ist wie gesagt der größte in Deutschland gehandelte ETC von der Deutsche Börse AG. Ist eine seriöse Sache, ist weitgehend physisch abgesichert, aber eben auch mit physischem Gold hinterlegt. Also auch Xetra-Gold, auch die Deutsche Börse hat da natürlich Barren gekauft, aber eben auch viel sogenanntes Buchgold gekauft, also einen Anspruch auf Lieferung. Wenn jetzt die Deutsche Börse pleite gehen würde, dann insolvent gehen würde, dann wäre auch dieser Xetra Gold ETC Teil der Insolvenzmasse, logischerweise. Die Wahrscheinlichkeit da ist recht gering, muss man sagen, aber nicht ausgeschlossen. Deswegen sollte man das vielleicht hier einmal gesagt haben, wenn man schon den Unterschied zwischen ETF und genau ETC
Was aber interessant
der
ist.
Der Vorteil ist an ETC, das sagst du wahrscheinlich, ist ja die steuerliche Komponente, ne?
Ja, sag. Genau. Ja, die steuerliche Komponente bei Xetra-Gold ist eben, dass man nach einem Jahr, wenn man es ein Jahr gehalten hat und dann verkauft, mit Gewinn zum Beispiel, dass man diesen Gewinn nicht versteuern muss. Da wird also keine Kapitalertragssteuer und auch keine Einkommensteuer, glaube ich, drauf, ne? Gemacht? Oder Einkommensteuer nee, wahrscheinlich.
Keine Abgeltungssteuer. Gar nichts. Keine Abgeltungssteuer.
Okay, also das heißt
weder die 25% noch die 5,5% Soli noch gegebenenfalls die Kirchensteuer.
Ne? Aber man muss es trotzdem Einkommenssteuer. Also Man muss ja schon mit der Einkommenssteuer.
Nein.
Auch nicht.
Nein.
Okay, also das heißt, also das ist tatsächlich ein Vorteil bei Xetra Gold zum Beispiel, ne, dass man, wenn man es verkauft, dass es eben steuerfrei ist. Diese Regelung ist gerade so ein bisschen in der Debatte. Da wird eine neue Regelung, glaube ich, angestrebt. Das heißt, es kann sein, dass dieses Privileg dann auch abgeschafft wird. Aber aktuell besteht es noch und ich könnte mir vorstellen, selbst wenn es eine neue politische Regelung oder gesetzliche Regelung dazu gibt, dann wird sich das wahrscheinlich auf neue Neukäufer beziehen und nicht auf Leute, die jetzt schon Xetra Gold zum Beispiel gekauft haben. Das heißt, ich könnte mir vorstellen, dass die dann auch weiterhin von diesem Privileg profitieren, wenn sie irgendwann mal ein paar Jahre später das verkaufen. Sollten.
Ja, genau,
Das
muss
ist
halt, genau, muss ihr Stand, richtig, du musst ja Stand jetzt mindestens ein Jahr Haltedauer haben, damit du es steuerfrei verkaufen kannst. Und wie du sagst, ja, Finanzministerium Olaf Scholz hat ja im neuesten Entwurf des Jahressteuergesetzes den Vorschlag gemacht, oder der Entwurf enthält unter anderem den Vorschlag oder die Idee, Xetra Gold, also ETC, Exchange Traded Commodities, der Abgeltungssteuer zu unterlegen. Und dann wäre dann, ab, wenn das durchkäme, ich weiß nicht, wann die Entscheidung ist, vielleicht irgendwann im Herbst, dann käme es so, dass wenn man Xetra Gold in 2021 kaufen würde, ist so, dass man das ganz gut normal versteuern müsste, auch wenn man es über ein Jahr halten würde. Also ganz normal Kapitalertragssteuer dann zahlen muss, wie auf zum Beispiel Aktien oder so.
dann kann man natürlich einfach das physisch kaufen. Das gibt ja entweder online oder auch hier
Ja.
in jeder größeren Stadt eigentlich Möglichkeiten, entweder Goldbarren, Goldmünzen,
Da bleibt der
Silberbarren
steuerliche Vorteil
kaufen. Da bleibt der steuerliche Vorteil
erhalten.
dann auch in Zukunft erhalten. Das muss man, wie gesagt, dann physisch kaufen. Da muss man immer sagen, dass das der Nachteil natürlich ist, dass man eigentlich zusätzliche Kosten hat, um das Ganze auch sicher aufzubewahren im Tresor oder vielleicht auch bei der Bank oder so. Und es auch ein bisschen unhandlich ist. Also ich habe zwar auch, ich habe vor
Hey,
zehn,
lasse, das trägst du im
zwölf
Hals,
Jahren.
dein Goldbarren, trägst du im Hals.
Ja, vor 12 Jahren habe ich, glaube ich, irgendwie auch mal Gold und Münzen gekauft. Die liegen hier auch bei meinen Eltern irgendwo im Tresor rum. Ja,
Und
kann man auf
dann
jeden Fall als langfristige
in Urlaub
Geldanlage vor allen Dingen
fahren.
auch, ja, gerade so Silbermünzen, ne? Also wenn man da wirklich mal davon ausgeht, das ist ja immer so
Ja.
das große Szenario, was an die Wand gemalt wird, dass irgendwann hier das komplette Chaos ausbricht und die Währung nichts mehr wert ist. Für den Fall ist es natürlich gar nicht so schlecht, vor allen Dingen Silbermünzen zu haben. Mit Goldmünzen kommt man da nicht so richtig weit, weil die einfach viel zu wertvoll sind. Da kann man dann sich gleich ein ganzes Haus für kaufen oder so. Aber mit den Silbermünzen ist es natürlich eigentlich gar nicht so schlecht. Da kann man dann vielleicht wirklich sowas wie das tägliche Leben oder den Bedarf an Lebensmitteln etc. irgendwie
Genau.
sich leisten. Mal schauen. Aber das ist jetzt also, wie gesagt, hochgradig spekulativ.
Ja, und das wäre ja wirklich für den Supercrash, wenn auch so die
Das mit dem
Produktionsketten
Super
weitgehend
GAU.
zusammenbrechen. Dann wären auch Zigaretten und Schnaps gut, historisch betrachtet, wird in Krisen umso mehr gesoffen und geraucht. Man muss das Ganze ja auch irgendwie verarbeiten.
Genau.
Meditieren ist gut, saufen ist besser. Weiß nicht, wer es gesagt hat, aber hört sich ganz witzig an. Ja, aber gut, meditieren ist natürlich gesünder. Meditieren ist gut, genau.
Ja, also die physische Möglichkeit gibt es auch. Und dann, Jonas, gibt es noch Sachen, also ich mache primär tatsächlich das über Knockout-Zertifikate und über
Natürlich
CFDs.
Knockout.
Knockout-Zertifikate. Da sollten wir vielleicht nochmal kurz erklären. Also auch mit CFDs haben wir letzte Woche schon, sind wir, glaube ich, kurz darauf eingegangen, beziehungsweise in der Folge mit Robin Hood, mit diesem Online-Trader. Also Contracts for Difference. Da kann man letztendlich auch direkt auf den steigenden oder fallenden Gold- und Silberpreis spekulieren, mit und ohne Hebel. Genau, das geht auf jeden Fall damit ganz gut, zum Beispiel bei eToro oder auch bei anderen Online-Brokern. Und dann gibt es tatsächlich Zertifikate und das ist also bei mir auf jeden Fall das, was ich am ehesten mache eigentlich. Das funktioniert letztendlich so, dass auch da kann man auf Long- oder auf Short-Seite stehen, also auf steigende oder auf fallende Kurse spekulieren. Und die heißen Knockout-Zertifikate, weil man ab einem bestimmten Preis ausgenockt wird, also der Totalverlust einsetzt. Und je weiter dieser Punkt weg ist,
Vom aktuellen Kurs.
vom aktuellen Kurs, desto geringer ist dann auch der Hebel. Das heißt also in dem Beispiel jetzt, wir haben jetzt aktuell einen Goldpreis von 2060 Dollar um und bei. Und wenn man auf einen steigenden Kurs setzt, und den Knockout meinetwegen bei 700 Dollar platziert, also sehr, sehr, sehr weit weg. Wahrscheinlich, also da wird er auf jeden Fall in vielen, vielen Jahren nicht mehr hinkommen, höchstwahrscheinlich. Das heißt also, das Ausfallrisiko ist sehr gering. Und dann wird der Hebel aber entsprechend auch gering sein. Dann wird er vielleicht bei 1,5 liegen oder so. Also auf jeden Fall sehr, sehr gering. Während wenn man jetzt den Knockout bei 1800 setzt, also nur 200 Dollar unter dem aktuellen Kurs, dann wird dieser Hebel sehr viel höher sein. Weiß ich jetzt nicht. Vielleicht bei 20, 15 oder so.
Ja, oh, das wäre
Ja, ich
krass.
glaube bei Gold. Also
Ja.
Gold, der Goldpreis ist ja auch nicht so volatil. Das heißt also, da ist es dann, ne, ist es dann wahrscheinlich trotzdem irgendwie ein Zehnerhebel oder so.
Ja.
Genau, aber dafür ist es natürlich auch deutlich wahrscheinlicher, dass der Preis zumindest mal noch einen Rücksetzer macht um 200 Dollar und dann ist das Ganze ausgenockt und das Geld, was da eingesetzt wurde, ist weg. Aber wie gesagt,
Zehner
das Ding
Hebel, 1800, Zehner Hebel hast du dann
echt?
aktuell.
Ah, siehst du, guck
Ja.
mal, da habe ich noch sehr gut getippt. Ah,
Ja.
siehst du. Genau, das gleiche beim Silber kann man auch machen. Wie gesagt, das sind so Sachen, die wir eigentlich oft machen. Wenn man da auf Anfrage, ihr könnt auch letztendlich wenn ihr da was machen wollt und überhaupt nicht sicher seid, wo ihr jetzt diesen Knockout zum Beispiel platziert, dann schreibt uns einfach mal eine Mail und dann können wir euch einfach mal die Sachen sagen, die wir gemacht haben. Da gibt es, wie gesagt, konservative Sachen, die also deutlich weiter zurückliegen oder eben spekulativere Sachen, die dann einen entsprechenden Hebel und ja, wenn man dann weiter einen steigenden Preis hat, natürlich auch größere Gewinne versprechen.
Ja, wenn man sich entscheidet, diesen teilweise auch psychisch stressigen Weg zu gehen, steinigen Weg zu gehen in der gehebelten Produkte, dann sowieso erstmal vorsichtig beginnen und sich umfassend informieren. Guckt euch da gerne auf YouTube mal das ein oder andere kurze, knackige Erklärvideo an zu Knockout-Zertifikaten, zu gehebelten Produkten, zu Leverage. Das macht total Sinn, sich da wirklich mal 15 Minuten zu nehmen und 4, 5 unterschiedliche Videos sich anzuschauen, weil die das dann auch nochmal genau zeigen mit dem K.O. oder sogenannten Strike, wie er dann bei Optionen oder Optionsscheinen bezeichnet wird. Das sind dann viele neue Begriffe jetzt, vielleicht über einen Podcast. Und wenn man die dann nochmal visuell sieht, dann habt ihr da sicherlich einen besseren Eindruck in Kombination mit dem Hören unseres Podcasts.
So, damit sind wir jetzt aber auch wirklich ans Ende angelangt hier. 50 Minuten, Jonas, das war viel Input. Ich hoffe, ihr seid dabei geblieben und habt hier was mitgenommen. Gerne Fragen, Anmerkungen, Kritik, auch Wünsche, wie das Thema weiter vertieft werden kann oder Fragen für euch ganz persönlich einfach an promilleprozente.de beziehungsweise fanpost@promilleprozente.de, so ist ja die E-Mail, oder bei Instagram, aber am besten per Mail, dann kann man das, glaube ich, ein bisschen besser beantworten.
Genau, wir packen euch auch noch einen Link von test.de rein, so der ist eigentlich so ganz simpel und vor Beginners aufgebaut, von test.de so ein Artikel Silber und Gold kaufen für Anfänger, so, das packen wir euch noch, den Link packen wir euch noch in die Shownotes.
Genau. Und ansonsten, Jonas, wie gesagt, können wir, glaube ich, als Fazit sagen, eine Beimischung von Gold und Silber ist fürs Depot
ja, ist ein absolut aus nicht unserer verkehrt. Sicht ist ein Must aus unserer Sicht.
Ja, eigentlich ein Muss auf jeden Fall. Ja, das stimmt schon.
Kryptos mittlerweile auch, ne? Aber
die nächste Folge geht dann über Kryptos. Da müssen wir uns jetzt intensiv drauf vorbereiten.
Genau. Denkt dran, keine Anlageberatung. Wir schnacken hier unsere persönliche Meinung. Ja, aber klar, in der nächsten Folge oder in der übernächsten Folge, je nachdem, werden wir uns mit Kryptos auseinandersetzen. Bitcoin, Ethereum, Monero, Ripple und Konsorten. Mal gucken, ob es wirklich die nächste Folge schon wird. Schauen wir mal lassen.
Viele Grüße nach Berlin, Jonas. Mach dir ein schönes Wochenende und ich freue mich auf nächste Woche wieder. Dann aber auch tatsächlich wieder face-to-face, direkt.
Und dann auch endlich wieder mit Whisky. Ich trinke hier einen Minztee. Er ist auch sehr lecker. Gott. Ich habe sogar frische Minze reingemacht. Also ein Aufbruch.
Okay.
Und es ist jetzt auch 11.50 Uhr. Also da ist auch
ja. Okay. Wir trinken jetzt erstmal einen Whisky bei 30 Grad.
Ja, ich kann jetzt keinen Whisky trinken. Ich habe gestern einen getrunken.
Super, erhol dich gut. Bis dann, mach's gut.
Tschüss, ihr Lieben.